Liebe Kölnerinnen und Kölner, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Kati und neben mir begleitet euch Freddy durch die heutige Folge.
Hallihallo.
Wir sind zu Gast ziemlich im Herzen von Köln, nicht im Dom, aber nur wenige Meter davon entfernt, nämlich im Musical Dom. Hier wird seit 2022 das Musical Moulin Rouge gespielt und darüber sprechen wir heute mit dem Hauptdarsteller der Rolle Christian, Ricardo Greco.
Hallo!
So, Moment. Ich entschuldige mich übrigens an der Stelle einmal, dass ich nicht Ricardo sagen kann.
Ah ja, Ricardo,
weil ich habe gehört, du magst das sehr gerne, wenn man Ricardo sagt.
Das trauen sich Deutschen sonst nicht, das ist schön.
Aber im
Trying. Einmal reicht schon, ja, das einmal reicht.
Danach wird's cringe, Kat. Okay, so wie mit Corinna Steffen-Stiegmann, der Senior PR-Managerin von Moulin Rouge. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Danke, dass wir da sein dürfen bei euch.
Wir sind ja nicht so häufig zu Gast woanders, deswegen heute auch für uns eine kleine Premiere. Wir sitzen hier im Office, was stand an der Tür vorne?
Von Harold.
Im Office von Harold Siedler, unser Content-Raum hier. Ja.
Okay, okay, was findet hier sonst so statt?
Das ist wirklich also so Raum für alles an Content. Also wir machen hier auch Interviews, Social-Media-Content, Videoaufnahmen. Also das haben wir uns hier so als kleine Content-Ecke eingerichtet.
Und wir sind auch wirklich nur ganz wenige Meter von der Bühne entfernt.
Ja,
die man im Hintergrund hört, die Bässe wummern durch die Wände.
Genau.
Also mitten im Geschehen.
Ricardo, mit dir wollen wir über das Musical sprechen. Freddy und ich waren ja vergangene Woche da. Also auch da nochmal vielen Dank für die Einladung. Und Corinna, mit dir werden wir dann so Themen PR, Marketing und alles rund um den Musical-Dom abdecken. Was mich interessiert hat, wir waren ja letzte Woche, ich muss auch ehrlich gestehen, das erste Mal im Dom selber. Mhm. Wie war das erste Mal für euch, als ihr das komplett fertige Ding dann von innen gesehen habt? Weil man muss ja sagen, wenn man reinkommt, ist es ja schon sehr beeindruckend. Liebe ins Detail wird hier auf jeden Fall ausgelebt. Wie war das für euch?
Oh, also ich muss sagen, ich habe den ganzen Umbauprozess ja auch so mitgemacht. Also ich bin ja auch schon ein paar Jahre hier im Musical Dome und es war wirklich monatelang hier der ganze Umbau. Von daher gab es gar nicht so diesen einen Moment, wo dann plötzlich alles neu war, sondern man hat das alles so Schritt für Schritt mitbekommen. Aber das war natürlich, also auch wenn ich jetzt immer noch im Saal stehe, also ich bin immer noch genauso fasziniert wie alle Besucher und Besucherinnen, die da reinkommen. Ich möchte am liebsten selber immer auch das Handy sofort rausholen und filmen und fotografieren.
Ja, das haben selbst wir auch gemacht, als wir reingelaufen sind. Wir waren so, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall schon ein Foto machen.
Ich glaube, es ist inzwischen der meist fotografierte Theatersaal in Deutschland.
Ja, habt ihr es ja schon mal geschafft. Und wie war das bei dir? War erst alles fertig und dann kamst du, oder?
Ja, also quasi, ich habe den Saal ja quasi schon mal so, der ist ja quasi, wo das Stück auf der Welt aufgeführt wird, ähnlich, ne? Mal größer, mal kleiner, aber generell ist es das Gleiche. Und so habe ich den in London das erste Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wo es für dich das erste Mal so dieses Saal war.
Auch in London, London.
Es war der Wahnsinn. Das Theater ist um einiges kleiner als hier. Also, und ich war sprachlos. Und als wir dann hier reinkamen, habe ich wirklich, ich habe meine Kinnlade nicht mehr runterbekommen. Es ist ja ein Riesensaal. Und das, also diese, was von der Decke hängt, diese Kronleuchter, dann dieser Riesenelefant, die Mühle. Und dann ging noch das Licht an, zack. Und dann war ich so, okay. Okay, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich spiele in dieser Show. Besser wird's nicht.
Geil, mega. Ja.
Wisst ihr, wie viele Leute hier reinpassen, wenn
1700.
1700.
Ja.
Und ihr performt ja von
Dienstag,
Dienstag bis Sonntag.
Und Samstag, Sonntag zweimal.
Ja. Okay.
Crazy.
Das Stück geht
immer voll
zweieinhalb Stunden.
Drei Stunden mit Pause.
Ja. Ich muss ganz kurz das einschieben, weil ich es irgendwie schon lustig finde. Wir haben gerade über die Details und das ganze Äußere, das ist größer als in London. Wir haben eine Community-Frage bekommen. Und zwar, @FelixGriese fragt, wie viele Glühbirnen sind auf der Bühne verbaut? Ich weiß nicht, ob ihr eine Zahl habt, aber wir könnten ja vielleicht alle mal schätzen vorab.
Ich habe eine Zahl, du aber ihr könnt gerne mal alle drei schätzen.
Oh, also,
okay, machen wir eine Schätzzahl.
Ja. Ich habe gerade schon im Voraus eine Schätzung abgegeben und so habe ich gesagt 685.
Was ist das für eine Zahl?
Sehr spezifisch. Ich weiß nicht, ich muss überlegen, weil du siehst, da sind noch so Mini.
Ja, das sind ja so Mini-LEDs.
Das ist ja was anderes. Mini, das sind da, da sind, würde ich schon mal 685
aber das
dabei.
Sind für mich keine Glühbirnen, es ging um Glühbirnen, nicht
für
um
mich
Lichter.
Licht. Oder, ich sag irgendwas mit 3000 oder 4000.
Okay, dann würde ich gerne revidieren.
Ich bin super schlecht im Schätzen, immer gewesen. Aber ich würde auch tatsächlich sagen, mehr als 600 irgendwas. Deswegen würde ich sagen, ich treffe mich bei euch in der Mitte, ich sag so 1500.
Also im gesamten Bühnenbild sind tatsächlich 35.000 Glühbirnen.
What?
Wow.
Ja, ja. 35.000. Ja. Also siehst, ja, schon allein krass. Jedes Herz, ne, wo ja. das sieht jetzt gerade so.
Ja.
Du, da sind schon so viele kleine Glühbirnen drumherum.
Die Mühle ja auch ja, alleine ja. schon. Also es ist
stimmt, die Mühle alleine.
Ja, ich und
bin scheinbar doch nicht so gut im Schätzen, was ich dachte.
Ich war wirklich ich auch nicht. Ich dachte, ich lege hier schon aus dem Fenster. Nee, das.
Oh, wow, krass.
Ja, fand ich jetzt sehr passend.
Ja, cool.
Lass uns doch mal ein bisschen über das Stück sprechen. Mhm. Magst du so grob die Geschichte einmal rund um Christian erzählen?
Verliebter, romantischer Schriftsteller / Songwriter, Singer-Songwriter geht zum ersten Mal in seinem Leben nach Paris aus seiner Kleinstadt Lima in Ohio und trifft da auf zwei wilde Vögel, Toulouse und Santiago, die ihm das Moulin Rouge und das Leben in Paris, vor allem in Montmartre, zeigen. Der Künstler, zum ersten Mal in seinem Leben trifft er Künstler, Menschen, die genauso ticken wie er, und das ist alles aufregend. Und da trifft er auf die wunderschöne Kurtisane Satine. Und diese zwei Vögel sagen ihm so: Ha, mit der, die triffst du heute und die musst du überreden. Na, dann bekommen wir eine Show hier im Moulin Rouge. Und er so: Okay. Und dann gibt es eine riesen Verwechslungsgeschichte. Satine denkt, ich bin der Duke. Deswegen lässt sie sich auf mein Spiel ein. Und dann kommt das aber eher alles in diesem Pitch-Song raus. Blablabla. Die große Liebe entsteht. Natürlich der Duke immer so im Hintergrund. Aber die verlieben sich und dann proben die schon für dieses Stück, weil der Duke sagt, ha, ihr habt mich überzeugt, wir machen dieses Stück. Währenddessen datet sie den Duke und Christian heimlich. Und dann beginnt das Drama, der Duke spürt das. Und dann, ja, ich möchte es gar nicht spoilern, aber dann wird das Drama so richtig dramatisch. Richtig dramatisch. Und die Show endet dann doch aber nicht in einem Happy End, aber mit einem guten Gefühl. Man geht als Publikum mit einem schönen Gefühl nach Hause, nicht mit Herzschmerz.
Ja. Jetzt hast du sehr schön beschrieben, wie deine Rolle Christian ins Moulin Rouge kommt und in das Künstlerviertel in Paris. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn in dieses Moulin Rouge gekommen und zur Rolle Christian?
Zur Rolle Christian durch 95.000 Auditions. Ich habe mich gegen 800 weitere Bewerber durchgesetzt, die alle so aussahen wie ich und genauso groß sahen wie ich. Und genau die Stelle, es ist übertrieben, aber tatsächlich jeder in diesem Job, den ich kenne zumindest, war für diese Rollen, hat sich vorgestellt. Also von jeglicher Art von Hautfarbe, also wirklich jeder hat sich vorgestellt. Meine Chance, diese Rolle zu bekommen, habe ich gar nicht mal gesehen. Ich bin von Casting zu Casting und es ging immer weiter und war dann auch immer sehr lange in diesem Raum und die haben so viel mit mir ausprobiert und mit verschiedenen Darstellern für Satine immer zusammen was probiert, was immer ein gutes Zeichen ist. Aber ich war so, kann nicht sein. Und dann war das Finale und ich habe 2 Monate nichts gehört. Ich so, war wohl nix. Hab's echt schon vergessen. Ich hab's wirklich schon vergessen. Ich musste weiter Auditions machen und dann im Auto. So, Freisprechanlage. Und dann ging's los und so, Ricardo, du bist unser Christian. Ich so, und ich hatte gerade erst meinen Führerschein. Ich so, boom, voll brennt. So, mein Partner hat mir das Lenkrad gegriffen. Der so, oh Gott, fahr rechts ran. Ich so, der so, Warnblinker. Ich so, wo ist das? Und dann schaue ich so, was nochmal bitte? Ich hab nichts gehört. Die so, du bist unser Christian. Ich so, nee, komm, hör auf. Ich so, doch, wirklich. Der so, doch, wirklich. Ich so, das war alles viel zu viel. Ich so, ich konnte mich von so vielen Menschen und auch im Finale, was für geile Darsteller da waren. Ich sagte, und ihr wollt mich? Ich so, das ist geil. Sorry, tschüss. Und dann ich dann so, Entschuldigung zu meinem Partner. Ich sag, das wird eine scheiß Zeit, weil wir sind 2 Jahre voneinander getrennt. Ich muss das machen. Der so, klar musst du das. Und dann wurde der Abendspielleiter hier. Also war einfach Win-Win. Ja,
super. Auch da ein Happy End.
Ja, es war alles zu perfekt, ja.
Also ein richtiger Traum, der in Erfüllung ging.
Ja, absolut. Und auch diese Rolle, als das rauskam, dieses Stück, war ich so, ich habe mich gar nicht getraut, das mir vorzustellen. Aber ich habe gesagt, diese Rolle ist ein Traum, man darf alles machen. Das ist die beste Rolle für jemanden in meinem Spielalter. Und
ich bin so ein bisschen durch deine Vita gegangen. Du hast dich schon sehr, sehr früh entschieden, Schauspieler zu werden oder zumindest auch direkt schon, glaube ich, so in diese Musical-Richtung. Du kommst aus dem Westerwald. Wann und wo hast du gemerkt, das wäre was für mich? Ich glaube, mit 12 war das schon irgendwie für dich, ist dein Weg schon losgegangen.
Das war meine Mama. Mhm. Ich habe in meinem Wohnzimmer Konzerte abgehalten, ich habe mit so Frisierköpfen immer gespielt, weil ich wollte auch Friseur werden. Und dann hatte ich die immer so Besen gesteckt und dann habe ich mir selbst aus Kassettentape so Perücken gebaut und dann war ich aber mit mir selbst. Also ich war 4 Personen, es wollte auch keiner mit mir mitmachen. Und dann meine Mama so, der singt halt gerne, ne? Und dann war dann im Weller Blättchen so eine Ausschreibung für so einen Verein, ein paar Dörfer weiter, und die machen Musicals. Und da habe ich dann vorgesungen und so habe ich dann erfahren, es gibt eine Berufsbezeichnung namens Musical-Darsteller. Und dann seitdem war ich so, egal, kein Friseur mehr, ich werde Musical-Darsteller.
Krass.
So war das.
Also dann ja. Die Unterstützung von zu Hause aber auch immer gehabt.
Ja, meine Eltern haben alles getan, was sie konnten. Wir hatten kein Geld und deswegen war ich auch meistens auf Stipendien
angewiesen,
das ist das Wort. Und ich habe immer Nebenjobs gehabt. Ja.
Erzähl mal so deine grobe Vita damit. Ich glaube, wir haben bestimmt auch viele Leute, die zuhören, die sich einfach für diesen Werdegang eines Schauspielers und des Musical-Darstellers interessieren.
Meine Schulbildung ist sehr schlecht. Mhm. Ich bin bereits mit 15 ausgezogen und bin auf die Schauspielschule nach Frankfurt zusammen mit Helene Fischer. Da war ich mit Helene Fischer in einem Jahrgang. Dann
no
habe ich früher, ja genau, ich habe mit Helene, deswegen war das ja so ein Riesending für mich, jetzt mit ihr zusammen zu singen.
Ja. Ja.
Also 2 Jahre waren wir da zusammen und Helene war fertig, ich war Zwischenprüfung. Und nach meiner Zwischenprüfung bin ich dann nach Hamburg, habe mich da beworben und da habe ich ein Stipendium bekommen an der Job Fallen Ende Academy. Und da wurde mir die Ausbildung teilweise bezahlt. Und den Rest habe ich eben mit Nebenjobs mir eingearbeitet und dann habe ich da die Ausbildung gemacht, nur 2 Jahre. Dann habe ich nach dem 2. Jahr meinen ersten Job bekommen bei Mamma Mia in Berlin. Da war ich 19 und seitdem ging es dann von Mamma Mia bin ich zu Tanzvampire, dann habe ich Grease, dann bin ich nach Wien, dann war ich lange in Österreich, habe viel da gearbeitet, Sister Act, Elisabeth, so und dann kam ich zurück nach Deutschland für Ghost und dann bin ich, seitdem hänge ich in Deutschland wieder fest und liebe es hier sehr und Deutschland war auch sehr gut zu mir. Und habe, ja, ich glaube jetzt um die 40 Produktionen gespielt, seitdem ich fertig bin mit der Ausbildung.
Man kann schon sagen, dass man sich eigentlich nicht wirklich aussuchen kann, wo man im Endeffekt dann auftritt.
Niemals.
Also, dass du sehr spontan und flexibel sein musst.
Absoluter
du
Horror.
Viel reist und wie du gerade schon gesagt hast, also dein Partner auch gerne dann vielleicht darunter leidet, wenn er jetzt nicht irgendwie dann auch noch das Glück hat, dann Spielleiter zu werden.
Richtig. Und du, wenn man 19, 20 ist, das ist ja extrem geil. Mhm. Du hast keinen festen Wohnsitz, du bist so, wieder eine blöblierte Wohnung, so cool. Vor allem in Berlin so, heute mal in Kreuzberg, morgen wohne ich in Schönberg. So, es war schon irgendwie geil, aber dann irgendwann denkst du so, ich will auch mal ein cooles eigenes Bett haben.
Mhm.
Ich will auch mal irgendwie eine Kommode, die mir gehört. Oder warum kann der Spiegel nicht dastehen? So, und das kam alles erst so mit dem Alter. Und wie gesagt, ich habe mit Corinna, da haben wir drüber gesprochen, das ist mein 33. Umzug hier gewesen. So, da hat man es echt so satt. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Also ich glaube, ich werde auch nie, Moulin Rouge war es wert, nochmal umzuziehen, aber jetzt ist vorbei. Es wird natürlich bestimmt passieren, dass ich nochmal umziehen muss, aber dann nehme ich einen Koffer mit und das war's. Und dann pendel ich ohne
Ende. Okay, also wird Köln die Base bleiben?
Nee, Hamburg.
Okay.
Also Schluss an der
Ende. Hamburg ist Eigentums, da ist das Eigentum von meinem Partner und mir. Und genau, von da aus in die Welt.
Wie gefällt dir denn Köln generell? Jetzt Spielort Moulin Rouge Köln ist ja schon seit 2022 der Fall. Fühlst du dich hier wohl?
Ja, ich fühle mich in Köln wohl. Ich finde es sind, das habe ich vor allem während Corona war ich irgendwie öfter in Köln, weiß gar nicht warum, aber es war so schön, weil gerade so die Altstadt und so, es ist so idyllisch. Und dann kamen die Menschen alle wieder raus, habe ich gemerkt, Köln ist voll. Das hatte ich fast vergessen, wie voll Köln doch ist. Also wie viele Menschen hier sind und dadurch verliert für mich die Stadt ein bisschen den Charme, weil ich mag die Menschen und ich mag die Stadt, aber zusammen ist es mir zu viel. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist für mich dann doch gerade abends, wenn ich mit dem Hund laufe und gerade nach der Show, wenn ich nicht angeguckt werden will, man sieht ständig Menschen. Man ist irgendwie, ich habe das Gefühl, man ist nie allein, selbst morgens um 3 Uhr nicht.
Mhm.
Ich meine, ich wohne am Eigelstein, ne? Also dann ist dann nochmal krasser.
Punkt, ja.
Vielleicht ist das dann auch meine Schuld gewesen. Aber ja, ich hatte deswegen und ich bin, seitdem ich so mit meiner Psyche kämpfe, habe ich immer ein Problem mit großen Menschenmassen. Deswegen gehe ich auch nicht auch nie in die Stadt. Ich habe immer Angst, dass es mir zu viel wird und dass ich nicht wegkomme, dass ich Panikattacken bekomme und so. Ich brauche immer dieses, deswegen ist Hamburg, ich habe das Gefühl, habe ich Platz zum Atmen, das Freiraum.
Du hast gerade deine Psyche angesprochen. Wann hat das angefangen und hat das mit deinem Job zu tun?
Oh ja, es hat definitiv mit dem Job zu tun. Das kam nach Corona, nachdem wir ja in unserem Business als nicht systemrelevant abgestempelt wurden und man sich gedacht hat, okay, was kann ich denn überhaupt noch? Was geht denn noch? Und plötzlich ging es dann aber weiter nach 2 Jahren, nachdem man völlig unfit im Wohnzimmer saß. Und ich meine nicht nur körperlich unfit, sondern auch also psychisch unfit. Ich hing dann nur mit meinem Verlobten aufeinander. Das war der einzige Mensch. Und plötzlich neue Kollegen in einer Corona-Bubble-Blase in der Schweiz, wo ich nicht versichert war und nix. Und Da macht man plötzlich eine Produktion von einer Rolle, wo ich Training für brauchte, die ich total überfordert mit war. Und dann ging es mit meiner Psyche total bergab danach. Also dann kam es, Panikattacken und depressiv, ganz schlimme Depressionen. Dann war ich auf Tour mit We Will Rock You und da wurde es dann richtig schlimm. So dann, wo man dann von zu Hause wirklich abgekapselt war, weil man auch durch Corona nicht mehr nach Hause durfte, da, sondern bleib mit den Leuten zusammen, die getestet werden. Ja, das war zu viel. Das war zu viel.
Gerade im Musical nimmt man natürlich dann auch Rollen ein. Wie ist dir das gelungen, dann auf der Bühne vielleicht zu performen und irgendwie zu Hause mit diesen Problemen zu kämpfen?
Die Bühne sollte für mich immer so ein Zufluchtsort sein, der eigentlich der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und wenn ich Panikattacken auf der Bühne bekommen habe, ich wusste von Kollegen, wenn du einmal abrennst, dann gehst du nicht mehr zurück. Es ist genauso wie wenn du vom Pferd fällst, habe ich gehört. Wenn du vom Pferd fällst, dann sollst du direkt wieder aufsteigen. Wenn du dir natürlich nicht gerade irgendwie die Wirbelsäure, die Wirbelsäure, ich kann auf heute sehr gut sprechen. Das wird eine super Vorstellung heute Abend, ich merke das schon. Die Wirbelsäure.
Säure,
denkt mein Kerkhoff. Säure. Gut, ne, du sollst ja draufspringen und so ist das auch mit der Bühne. Und deswegen bin ich nie abgerannt. Ich hatte dann also auf der Bühne diese Panikattacken überlebt, wirklich. Weil das war ein Adrenalinausstoß und ich dachte, ich sterbe jetzt hier auf der Bühne. Aber ich habe das ausgehalten und dann war ich danach zwar so K.O. und ich dachte wirklich, ich kann auch nicht mehr singen, ich bin müde, es geht nicht mehr. Aber ich habe es geschafft.
Show must go on, im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und so war die Bühne nie ein Platz der Angst.
Aber wenn das jetzt dann, sag ich mal, doch nicht funktioniert und du irgendwie sagst, du fühlst dich nicht gut, du bist krank, dann gibt es ja immer auch eine Zweitbesetzung. Wie ist das bei euch? Wir haben uns am Mittwoch das Stück angeguckt. Da konntest du zum Beispiel nicht auftreten. Wie oft kommt sowas vor? Ist das dann, fällt einem dann auch irgendwie schwer zu sagen, okay, es geht jetzt einfach nicht, ich muss jetzt irgendwie abgeben, oder ist da auch irgendwie so der Rückhalt der, sag ich mal, Musical-Familie so groß, dass man dann auch einfach gutem Gewissen sagen kann, okay, nee, ich halte mich jetzt irgendwie zurück und lass jetzt mal die Zweitbesetzung ran?
Okay, wo gehe ich da jetzt rein? Bevor Moulin Rouge war ich nie krank. Also ich glaube, man kann an zwei Händen abzählen, innerhalb von 15 Jahren, wie lange und wie oft ich krank war. Weil ich immer krank gespielt habe. Einfach, weil ich Angst davor hatte, dass Leute über mich reden, dass ich zu schwach bin oder, ne, also dass uns, und dadurch, dass wir so ersetzbar sind, wie wir alle, ne, aber dadurch habe ich oft sehr, sehr blöde Entscheidungen getroffen, so wirklich sehr, sehr krank gespielt. Und hier hat mein Körper mich dann so hart gebremst, als ich krank weiterspielen wollte, dass ich halt ins Krankenhaus musste. Also so weit hat mein Körper mich gebremst, weil ich weiterspielen wollte. Da hatte ich habe noch nie, also war ich generell noch nie. Dadurch, dass ich auch als Zweitbesetzung in diesem Beruf gestartet habe, hatte ich nie diesen Fall, dass wenn ich mal krank sein war als Erstbesetzung, dass ich dachte, oh Gott, jetzt spielt die Zweitbesetzung, was ist, wenn die Fans denken, der ist besser als ich oder mein Arbeitgeber sogar, was ist? Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich dann so, jeder hat seine Berechtigung, warum er wo ist. Ich als Zweitbesetzung oder als Erstbesetzung, die werden mich nicht einfach so ersetzen. Und ich habe mich immer auch gefreut, wenn meine Zweitbesetzung spielen konnten, weil ich möchte, auch wenn ich nicht auf der Bühne stehe, dass das Publikum eine tolle Show bekommt und nicht mit einem Darsteller, der Angst hat, diese Rolle zu spielen. Vor allem so eine große wie Christian. Und das braucht Übung. Also davon abgesehen habe ich meinen Covern und Alternates immer jeden Spielwunsch gegönnt, den sie haben wollten, und habe sie angefeuert. Also das war nie das Problem. Ich habe einfach nur gemerkt, dass wenn man dann mal auf der anderen Seite ist, die Person, die Hilfe braucht, die Person, die krank ist oder im Krankenhaus, die psychisch nicht mehr kann, die am Boden liegt und gar nichts mehr weiß, wie es weitergeht, dass sich das diese Musical-Familie ganz schnell gegen dich wenden kann. Ich spreche jetzt nicht explizit von Moulin Rouge, aber ich habe gesagt, diese Erfahrung habe ich gemacht jetzt in diesem Beruf, wie schnell sich das Blatt wendet, weil ich kannte immer die Personen, die oft krank waren und wo ich Angst hatte, nachzufragen, wie geht's dir überhaupt, weil es gab Leute, die waren enger mit der Person, aber ich habe mich so erkundigt, man hat als Cast was organisiert, einen Blumenstrauß, eine Karte, und plötzlich war ich auf dieser Seite. Und habe aber gemerkt, es gibt niemanden, der sich wirklich nach dir erkundigt. Am Anfang gibt es ein paar Leute, es sind vielleicht zwei oder so. Und dann habe ich gesagt, wow, Kacke hier auf der Seite. Man ist ziemlich ausgeliefert und man kann sich nicht wirklich erklären, was hier gerade los ist. Die Leute mutmaßen, und das ist es dann, wenn man zurückkommt. Und dann hat man zu wenig Kraft, um es aufzuklären, wie es einem wirklich ging. Sondern man versucht, sich wieder einzugliedern, wenn man die Kraft hat. Und dann fällst du eventuell wieder. Und dann müsstest du dich ja wieder erklären, was ist jetzt passiert. Und so war es letztes Jahr für mich. Ich habe sehr mit meiner Psyche und meinem Körper gekämpft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich den Kampf gerade gewonnen habe. Und ich bin zurück in meinem Saft, wie ich das so gerne sage. Aber das letzte Jahr hat mich sehr viel gelernt. Gerade zwischenmenschlich. Wer dann am Ende noch für dich da ist und wer nicht.
Ich hoffe auch in erster Linie, wie du auf dich selber besser hören kannst.
Oh Gott, absolut. Wenn mein Körper mir ein Warnsignal gibt, dann höre ich sofort darauf und nehme, wie jetzt mit dieser blöden Allergie. Das ist ja gerade diese Allergiezeit wieder. Und es war auch so blöd, dass ich nicht spielen konnte, als ihr da wart. Da hatte ich ja gerade meinen heftigsten Allergieschub und da ist mir ja die Zunge aus dem Hals rausgequollen und mein Augenweiß war sogar geschwollen und die Nase ging zu. Gott. Also das war, es gibt noch schöne Fotos davon, die werde ich eventuell an Halloween posten. Aber ich hätte bestimmt irgendwie und normalerweise hätte ich bestimmt damit gesungen. So, als habe ich schon mal gemacht. Und die Zuschauer dachten wahrscheinlich auch, oh Gott, der Arme, warum geht er nicht nach Hause? Aber ich dachte, geht schon. Nee, ich habe sofort gesagt, es geht nicht, es geht mir auf die Stimmbänder, ich bin raus. Und ich heile es aus, ich komme nicht so halb gesund zurück. Also ja, das habe ich gelernt.
Das ist sehr gut zu hören. Wir sprechen ja jetzt immer von einer Erst- und Zweitbesetzung. Gibt es denn auch irgendwie Rollen, wo man sich dann noch mehr untereinander austauschen kann? Also ich glaube, eben eine Community-Frage war, ob es Leute gibt im Cast, die wirklich vielleicht 3 oder 4 Rollen spielen könnten.
Also wir haben zum Beispiel unsere Swings, die im Ensemble eigentlich alle verschiedenen Positionen covern können. Also die können auch während der Show teilweise einspringen, wenn vielleicht jemand verletzt ist oder ausfällt. Also die Swings sind wirklich, wirklich wahre Superheroes, was die alles können. Ja. Die können jeden Track aus der Show und spontan auch alles übernehmen. Also das ist wirklich, ziehe ich meinen Hut vor, das ist Wahnsinn.
Was mich am Anfang so beeindruckt hat, ist, dass man kommt rein und das Ensemble steht ja auch schon auf der Bühne und man wird schon direkt, man kommt so direkt in diese Welt so rein. Ne? Das finde ich irgendwie total Wahnsinn. Und was natürlich auch super beeindruckend ist, ist einfach das Bühnenbild. Deswegen die Frage, wie funktioniert das bitte, dass da irgendwie nur ein Vorhang 30 Sekunden zugeht und auf einmal sind wir in einer ganz anderen Welt.
Magic des Theaters, Magic. Natürlich.
Tatsächlich also Theater-Magic.
Es ist wirklich auch also eine wahnsinnig aufwendige Technik einfach hinter der Bühne. Also mit ganz vielen Zügen, die dann hin und her fahren, auch nach hochgezogen werden. Also das ist ein
ganzes Uhrwerk, ne?
Ja, ja.
Und also wirklich, Teamsport.
Ja.
Absoluter Teamsport.
Aber ist das dann alles mechanisch oder ist es händisch? Also schiebt man rein und raus? Wie kann ich mir das
sowohl als auch. Also ja. Es ist wirklich alles so komplett durchgetaktet. Teilweise wird es automatisch reingefahren oder auch wirklich händisch. Also
ja, es wird gerade auf der Seitenbühne wird's händisch auf die Position geschoben in die Tracks, die dann rausfahren. Also das ist ein Knochenjob für die Techniker.
Und wie schafft man das dann nicht irgendwie noch zu stolpern oder irgendwie da in den Weg zu laufen?
Oh, das passiert trotzdem.
Ja?
Ja, ja. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so tollpatschig, aber ich sehe da schon viele Kollegen, die immer wieder so, oh sorry, oh sorry. Und die Mädels mit langen Kleidern und so, ne? Also da kann's, manchmal muss es schnell gehen, manchmal ist es ein bisschen, du denkst, du hast deinen Rhythmus, aber dann fährt das dann doch ein bisschen später. Man muss auch Backstage immer mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend gehen.
In der Community gab es auch die Frage, ob es sowas wie eine Backstage-Führung gibt hier im Musical Dome, ob man sich sowas angucken kann oder bleibt das alles geheim?
Das, und das bleibt ist quasi alles geheim.
Ah, okay.
Ja, das wollen die Amerikaner auch so.
Echt?
Aber ich finde es auch gut.
Ach, das ist wirklich vorgegeben.
Dass du dir so ein bisschen so die Illusion behältst.
Absolut, ja, bin ich bei dir.
Das finde ich auch, weil ich muss ehrlich sagen, wo ich das dann zum ersten Mal so traurig, unbeleuchtet in der Ecke ja, gesehen habe, weißt du, oh, ja. Das ist Toulouse Apartment, das sieht im Licht ganz anders aus. So, das ist, man sieht dann trotzdem noch, wie viel Feinheiten und wie viel Liebe da drin steckt, aber es wird einem was weggenommen.
Deswegen zeigen wir es natürlich auch nicht so unbedingt im Putzlicht, weil es natürlich ist es voll. Eine komplett andere Welt, wenn dann wirklich das ganze Saallicht an ist. Also absolut. Das gehört dann zur Magie auch dazu.
Hast du denn Rituale vor der Show? Gibt es irgendwelche Sachen, die du immer gleich machst, damit es fluppt?
Ich habe immer das gleiche YouTube-Warm-up. Also von so einem
Typen. Von wem?
Typen.
Das müssen wir jetzt alle,
Jeff Rolka
müssen wir alle mal nachmachen, glaube ich.
Er geht durch alle Stimmlagen. Also sein YouTube-Kanal ist auch umsonst und das mache ich seit Jahren. Alle seine Warm-ups und ich finde die sehr pflegend für die Stimme. Und auch wenn man, er hat auch so welche für, du bist krank, du bist müde. Und das ist super.
Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich habe ein permanentes Problem mit Heiserkeit.
Ah, wirklich? dann sollte auch vielleicht mal zu den Lokopädien
gehen. Kaum zu hören.
Ja, ich sollte auf jeden Fall, also ich bin sehr viel im Nachtleben auch unterwegs.
Ah, ja, wenn
bei
du
lauter
machst.
Musik und so, ich bin DJ auch.
Ah, ja, siehst du auch das dann gut, gerade wenn man so über laute Musik spricht und so, ne, wie du dann gesund sprichst. Ich hatte auch mal Stimmprobleme wegen des Sprechens, nicht wegen des Singens.
Verrückt.
Weil ich auf der Bühne, sobald es emotional wurde, wurde ich so, mach ich immer noch.
Okay, ja gut.
Aber scheiße ich ja noch drauf so ein bisschen.
Also wärst du wahrscheinlich auch im echten Leben, oder?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja, ich bin sehr ein sehr emotionaler Mensch.
Also ich werde mir das mal angucken, wenn ich das nächste Mal in Karaoke-Bar gehe.
Ja, bitte, absolut. Achte drauf. Das ist hier schön gestützt, immer redet. Jetzt auch wenn ihr besoffen seid, denkt man natürlich
nicht.
Aus dem Bauch immer schön. Aber das geht auch da. Selbst wenn ich besoffen bin, versuche ich noch zu denken, ich muss morgen Vorstellung spielen. Und dann schön irgendwie den Stimmsitz.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über euch und um das ganze Bühnenbild und so gesprochen.
Jetzt reden wir mal über euch.
Nein. So, wie wichtig ist denn das Publikum? Das habe ich mich gefragt, als ich da drin saß und dachte so, ey, eigentlich könnten wir jetzt, also gerade am Ende war die Stimmung mega. Wir haben gestanden, wir haben getanzt. Ne? Also wir waren voll drin. Wie die das hinter uns fanden, wissen wir jetzt nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall gefühlt. Am Anfang war das noch ein bisschen gehemmter, sag ich jetzt mal. Wie siehst du das auf der Bühne?
Ich sag jetzt was, wo viele Darsteller sagen, das hat er nicht gesagt. Aber liebes Publikum, wo ist die Kamera, wo ich hingucken muss? Ihr könnt entscheiden am Anfang der Show, ob ihr eine richtig geile Show seht oder nur eine geile Show.
Mic drop.
Okay.
Ohne Mist, wenn am Anfang das Publikum, wenn da was abgeht, wenn ich nur schon so mache, boom, und man hört, und oder schon bei die vier Lady M's kommen, und alle schreien, dann haben wir Backstage schon eine Party. Wirklich, dann sind wir so, die haben Bock. Und dann willst du nur noch raus, dann willst du auch was davon abbekommen. Und dann kriegst du es und dann bist du angefixt. Und dann geht die Show, rennt dann so durch und am Ende denkst du so, danke, Mann. Und manchmal gibt es die Leute, denkst du, selbst mit einem vollen Saal, da sitzt niemand drin. Und am Ende stehen sie dann trotzdem auf, denke ich so, das hätte ich heute eine Stunde früher gebraucht. Ne? Weil wir sind auch nur Menschen. Und wir geben immer voll Gas, aber manchmal dieser kleine Funke, der rettet uns manchmal das Leben.
Vor allen Dingen, es muss ja auch nur eine Person im Publikum sein, die einmal...
Die sagt, ist schon okay, dass wir dürfen, Leute.
Genau.
Aber in Deutschland dann, hast du ja echt diese Setz-dich-hin-Politik und bitte sei mal ruhig. Und warum müssen sie dann jubeln? Ja. Wir kennen das ja selbst, wie oft ich immer ausgeblendet werde.
Dieses Bitte sei mal ruhig haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu spüren bekommen. Weil wir saßen da und haben uns halt auch so ein bisschen ausgetauscht. Wir waren so, boah, das war ja richtig
und
krass.
Ja, und
wir
haben auch getanzt.
Und ich singe sehr gern.
Ich
habe dann auch so ein bisschen
gesungen.
Und dann waren vor uns
eine Watsche bekommen.
Etwas ältere Damen, nicht keine Watsche, aber Hass erfüllt. Blicke
so. Die können sich ja gar nicht mehr benehmen.
Und so wirklich so die jungen Menschen heutzutage.
Das ist so schade. Liebe alte Damen und Herren. Also mein Papa hat sein Hörgerät schaltet, der einfach mal so ein bisschen niedriger, weil er denkt so, gut, und dann kann er das gut ab. Aber ich meine, dann ist es zu laut, ne? Aber ach Mann, das ist ein Stück zum Mitgehen. Dann soll man in die Oper gehen oder so. Ich bin ja dankbar für jeden, der da ist, aber ich krieg das schon mit. Ich sehe das auch am Ende, wenn manche aufstehen und dann werden sie von hinten runtergerissen. Da denke ich so, nee, dann steh bitte mit auf.
Ja, man hat sich auch so ein bisschen schlecht, also ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, als ich am Ende aufgestanden bin, weil ich bin auch sehr groß und dann stand ich so voll gewiped und dann war ich aber so nach so 2-3 Minuten so nach hinten geguckt und dann saßen sie so hinten.
Ja, es ist wie die Lehrerin sagt, setz dich hin.
Setz mich jetzt wieder hin und Kathi so, hey, steh doch wieder auf jetzt. Das ist
schlimm, gell?
Ich bleib sitzen, dankeschön.
Es ist aber ja nicht nur im Publikum heiß, sondern noch viel heißer auf der Bühne. Und deswegen eine spannende Frage. Wie finden es PartnerInnen, wenn TänzerInnen so knapp bekleidet sind und Körperkontakt haben? Du hast ja auch
Ich wollte es ja sagen. Ich habe es ja eigentlich, kam selten in dieses Problem. Dadurch, dass ich halt einen Partner habe, dadurch, dass ich homosexuell bin und selten homosexuelle Männer auf der Bühne spiele. Ich spiele zu 95% heterosexuelle Männer. Und natürlich gibt es da keinen Reibepunkt. Ich habe schon durchaus Frauen gespielt, hatte mit Männern Kontakt, aber selbst da, mein Partner ist klug genug, um zu sagen, das ist eine Rolle und das ist mein Partner. Und selbst wenn er sagt, die Entscheidung, zu dem zu gehen, hast du aber als Ricardo getroffen und nicht als Hedwig. Mhm. Ich so, ja, natürlich, aber hast du ihn gesehen, der war hot. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Also ich bin doch nicht blöd.
Aber jetzt mal unter uns, passiert da dann viel auch intern?
Nee, ehrlich gesagt, also weil die Sache ist, wahrscheinlich schon, aber ich glaube mittlerweile sind alle klug genug, um das von der Company fernzuhalten.
Mhm. Verstehe.
Ja, never shit where you eat. Hä?
Mhm.
Also, weil das ist ein langer Vertrag. Wir hängen lange aufeinander und es passieren solche Sachen und dann die Sache ist, mischt sich dann sofort natürlich das ganze Ensemble ein. Ist mir auch schon passiert und man lernt da draus und man wird hoffentlich klüger. Man kann das ja nicht immer so steuern, weil man ja auch sehr einsam immer ankommt in diesem Beruf. Und man hat nur diese Leute und wenn es dann passt mit jemandem, ja, why not?
Ja, voll.
Aber du denkst dann noch nicht an die Zeit danach.
Mhm.
Und da wird es dann Aber natürlich, wenn man da so hotte Kollegen hat, gerade hier.
Sehr eng zusammentanzt.
Alter Verwalter.
Ja, also ja, das, ja, das habe ich mir gedacht.
Die Männer, die Frauen sind ja alle wunderschön. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt erfahren würde, die hatten alle miteinander eine Riesenorgie, wäre ich so, ja klar, macht Sinn. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber ich glaube nicht, die sind alle sehr anständig und professionell.
Lass uns mal so in Richtung Musical Dome etc. gehen. Mhm. Generell, aber das ist eine Frage an euch beide noch. Wie würdet ihr das Standing von Musicals in Deutschland beschreiben?
Es ist in Deutschland leider immer noch mehr, das fällt noch mehr unter Schlager und Unterhaltungs, ist nur Hauptsache Happy Baby als irgendwas an, und das finde ich, oh, das ist schade. Es ist so schade. Und ich finde deswegen Moulin Rouge so geil, weil es hat alles. Es hat den Unterhaltungswert, wo Leute, die eben zum Beispiel Stücke, ich liebe ja auch, ich war noch niemals in New York, ich liebe Grease, ich habe es selbst gespielt. Und das hat, das will ich ja nicht schlecht machen, aber nur solche Stücke, die immer nur Happy Baby und, ne, und Moulin Rouge geht ja dann auch etwas tiefer. Und ich finde es ganz gut, dass man das Publikum auch so erzieht, dass man sagt, lasst euch kurz darauf ein. Ihr mögt diese Charaktere, die wir jetzt 1,5 Stunden etabliert haben. Denen geht es nicht gut. Ihr dürft ruhig mit denen leiden. Und danach wird eh wieder gut. Es wird wieder schön. Wir lassen euch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Das, was ihr auch möchtet. Aber ich glaube, da muss man das deutsche Publikum noch etwas mehr erziehen. Und die einzigen, die sich das trauen, sind gerade die Stadttheater. Und mehr Entertainment tatsächlich. Auch mit Harry Potter, mit einer ganz anderen Art von Theatererlebnis. Und ist der große Konkurrent verlässt sich da lieber auf Unterhaltung. Und das sollte Musical nicht nur sein. Musical ist so viel mehr. Und da muss man den Leuten einfach nur ein bisschen so die Sicht öffnen und sagen, hey, da gibt's auch noch das und das und glaub mir, du wirst es lieben.
Aber ich glaube, dass wir es auch gerade mit Moulin Rouge einfach wirklich gut machen können gerade. Also wir haben so viele Leute auch, die in die Show kommen, die danach sagen, sie hätten sich sonst niemals ein Musical angeguckt, aber ja, sie lieben diese Show.
Genau.
Also ganz neue Zielgruppen, die hier dann auch reinkommen. Und das ist, glaube ich, auch einfach das, was die Show kann. Also gerade auch durch den Soundtrack allein schon. Also hier ist irgendwie Adele, Katy Perry, Beyoncé, du hast alles irgendwie dabei, was so viele Leute jeden Tag im Radio hören. Natürlich haben die dann auch Bock, sich die Show anzugucken. Die würden jetzt vielleicht nicht zu Phantom der Oper gehen, aber das zeigt ja irgendwie, Musical ist ja eben nicht nur sowas Klassisches, sondern kann eben auch viel, viel mehr.
Ich glaube, zu diesem Soundtrack gab es auch noch eine Community-Frage. Unsere Community fragt tatsächlich danach, wann kommt die deutsche Version von Moulin Rouge? Wann
als
kommen
CD.
Die Songs?
Und das war nicht Frage, nächste Frage.
Das war nicht nur eine Frage.
Die Frage bekommen wir auch ganz oft. Und damit beschäftigen wir uns im Grunde schon seit der Premiere. Es ist natürlich, also in dieser Show sind 75 Songs verarbeitet von über 30 verschiedenen Musikverlagen. Also allein da sich um Musikrechte zu kümmern, das ist ein unfassbarer Aufwand. Das sind auch extrem viele Kosten, die da dann auch dazukommen. Deswegen aktuell können wir leider zu einer CD noch nichts sagen.
Ja, es geht
aber
nicht
wir
nur darum, nicht nur von den Verlagen, sondern auch dann noch die deutschen Übersetzungen.
Auch das.
Und weil es dann nicht mal 1:1 übersetzt ist, sondern auch sinngemäß noch manchmal geändert wurde fürs Musical. Also das sind so viele Ebenen, die du absingen lassen musst.
Plus die Aufnahmen auch erstmal noch Aufnahmen, alle im Studio und. Ja. Das ist klar ein Riesenprozess.
Crazy, ja. Und dann, welche Cast kommt da drauf?
Ja du natürlich.
Na, ich gehe jetzt so, ne, aber das ist ein Mammutprojekt, ja.
Okay. Aber ich habe auf Spotify direkt am Abend noch geguckt. Es gibt, glaube ich, eine Tracklist.
Von Broadway gibt es die Aufnahme.
Okay, genau. Also immerhin. Ja.
Damit können wir auch ein Mammutprojekt bei den Kollegen in New York, das so auf die Beine zu stellen. Also
ist eine großartige CD, wirklich.
Ja, ja, wir haben reingehört. Das,
ich habe es erstmal direkt rumgesendet. Ja. Ja. Weitermachen, tanzen.
Und da hörst du auch die Songs quasi in der Originalsprache. Ist vielleicht, weil in Deutsch, das habe ich ganz oft gehört, so gerade meine Schwester, die so viel Popmusik hört, die hat gesagt, manchmal war es dann so schnell vorbei, dass du erst später gecheckt hast, das war das Lied.
Ja.
Was braucht ein bisschen, weil wir machen es dann auf Deutsch und du denkst so, das kenne ich, was ist das? Nächste Song.
Aber das macht es auch aus, weil du denkst so, geil, den kenne ich.
Ja.
Kommen wir mal ein bisschen zu dir und zum Musical Dome. Wie kann ich mir deinen Alltag so ein bisschen vorstellen?
Ich würde sagen, ich habe gar nicht so einen richtigen Alltag, um ehrlich zu sein. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein Tag ist wie der andere. Also es ist natürlich immer total abhängig davon, welche Projekte gerade anstehen, welche Termine vorbereitet werden müssen, generell an welchem Punkt unserer Kommunikationsstrategie wir gerade sind. Also ich glaube, generell kann man sagen, dass ich mich jeden Tag in irgendeiner Form damit beschäftige, wie Moulin Rouge in der Öffentlichkeit und in den Medien wahrgenommen und besprochen und dargestellt wird.
Und das macht sie so geil, ohne Scheiß. Also das ganze Team hier, ich habe es noch nie erlebt in so vielen Jahren Musical. Also ein gutes Marketing-Team. Wirklich. Und ich wusste immer von allem Bescheid. Das gibt's wirklich nie. Das muss ich, ich muss das hier, und jetzt bin ich so geil mit Corinna hier mit meinem letzten Interview für diese Show zu sitzen. weil am Anfang habe ich den nicht getraut, weil das war das generell als Musical-Darsteller, du traust den Marketingleuten nicht. Ja. Du sagst, verwende das Bild und dann suchen die plötzlich ein Bild raus, was du selbst noch nie gesehen hast und dann siehst du so aus. Und dann sagte, ach, wir dachten, du meintest das. Und dann sagte, das habe ich euch nie gegeben. Und hier, das war immer so eine geile Absprache mit allen, mit uns. Und als Darsteller, du hast gedacht, ihr interessiert euch wirklich? Hä? Wie jetzt? Warte mal, ihr wollt, dass ich mich wohlfühle? Das gibt's sonst beim Musical fast nie.
Wahnsinn, ja. Das sind doch mal schöne Worte,
das
oder?
Das finde ich aber auch.
Geht doch runter wie Öl.
Also.
Du bist aber auch schon 7 Jahre in dem Job.
Ja, also seit 7 Jahren hier im Unternehmen. Ja.
Dann hast du ja auch die Entwicklung des Domes sehr stark mitbekommen.
Zumindest ein Teil davon. Also den Musical Dome gibt's ja seit 96 schon, aber gerade auch so vor Moulin Rouge die Zeit, da war ich auch dann schon hier.
Und 96 wurde der ja nicht gebaut dafür, dass er bis 2024 hier steht. Es
sollte 3 Jahre eigentlich
stehen. 3 Jahre, Wahnsinn.
Das ist das ewige Provisorium von Köln.
Wie steht ihr denn dazu?
Also wir sind da natürlich immer wieder in Absprachen mit der Stadt Köln. Also aktuell ist es so, dass wir auf jeden Fall fest bis Anfang 2026 hier sind.
Mit Moulin Rouge, richtig?
Ja, genau. Also Moulin Rouge ist generell einfach Open-End geplant. Es läuft so lange, wie es erfolgreich ist. Und das ist ja aktuell noch sehr, sehr erfolgreich. Ja, aber genau, also da sind wir immer wieder in Absprachen. Es geistert ja immer mal wieder alle paar Jahre durch die Presse. Musical Dome wird abgerissen oder wird wieder verlängert. Ja, aber wie gesagt, bis Anfang 2026 sind wir auf jeden Fall noch hier. Und alles, was danach passiert, ist jetzt gerade noch in Absprachen.
Gab es denn niemals irgendwie eine Diskussion darüber, ob das vielleicht irgendwie anders aufgebaut werden könnte? Kein Zelt, sondern eben...
Also wir bauen ja auch aktuell das, oder beziehungsweise wollen noch das Staatenhaus in Deutz ja auch bauen, auf der anderen Rheinseite. Da sind wir natürlich davon abhängig, wann die Oper da rauskommt. Ist ja auch eine Never-Ending-Story, wie ja auch jeder in Köln weiß. Aber das wird dann quasi unsere neue, nicht temporäre Spielstätte.
Und wann war die Entscheidung, dass ihr mit Moulin Rouge hier reingeht und euch auch eben über so einen langen Zeitraum dann erstmal committet?
Oh, das war schon weit vor der Premiere. Also wir hatten das Glück, dass unser damaliger Produzent Mike Klucko hat ganz, ganz früh in diese Produktion investiert, also auch schon in die Broadway-Produktion damals, als wirklich noch niemand irgendeine Ahnung hatte, ob das überhaupt ein Erfolg wird. Und ich meine, dann war es ja am Broadway 10 Tony Awards und hat irgendwie alles abgeräumt. Und dann war natürlich auch die Standortfrage, wo kommt es dann wirklich hierhin? Wir haben ja mehrere Theater auch in Deutschland, auch in Hamburg, in Berlin, Düsseldorf, Bochum. Aber letztendlich war es so ein Perfect Fit mit Köln, weil alles, was diese Show ausmacht, so gut in diese Stadt passt. Also ich meine, allein so ganz plakativ gesagt, ich meine, unsere 4 Werte der Show sind Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe. Und ich glaube, wenn man Köln mit 4 Worten beschreiben müsste, wären es eventuell auch diese 4 Worte. Deswegen war eigentlich relativ schnell klar, dass es nach Köln kommen muss. Und es wurde ja auch Zeit, dass Köln mal wieder zur Musical-Metropole wird. Also es war ja mit We Will Rock You, das war ja damals auch ein Wahnsinnserfolg und lief hier wirklich auch mehrere Jahre. Und das war ja auch so das erste Mal, dass Köln so richtig auf diese Karte der Musical-Städte irgendwie kam. Und danach hatten wir halt immer ganz viele Tourproduktionen hier und Gastspiele, was natürlich auch irgendwie alles spannend ist. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du wirklich so einen richtigen Publikumsmagnet halt auch hier in der Stadt hast. Und das war es mal wieder an der Zeit in Köln.
Voll. Welche Musicals sind dir denn noch so in Erinnerung geblieben, die hier in Köln waren? Ich persönlich habe jetzt nicht so viel Berührungspunkte mit Musicals gehabt, aber We Will Rock You habe ich zum Beispiel auch mitbekommen. Da hingen wirklich über Jahre immer die Plakate in der Stadt verteilt.
Die Frage ist eher, welche Musicals waren noch nicht hier tatsächlich? Ja. Also
Hairspray lief noch eine Weile, ne?
Hairspray war hier, also an festen Produktionen. Wir hatten uns noch Bodyguard, Jekyll und Hyde, das war hier. Aber auch also was Gastspiele angeht, Rocky Horror Show, Mamma Mia, Tanz der Vampire, Book of Mormon, Miss Saigon, Chicago, West Side Story. Ich könnte jetzt, glaube ich, wahrscheinlich jedes Musical aufzählen. Also alles war in irgendeiner Inszenierung tatsächlich schon mal hier. Aber wir hatten zum Beispiel auch trotzdem auch so ganz andere Veranstaltungen. Wir hatten auch die Lit Cologne schon mal hier mit einer Lesung von Caroline Kebekus. Wir hatten Konzerte von Bonnie Tyler oder von Alexander Klaps oder von Vanessa Mai.
Und dann kann ich mir das vorstellen, wie beispielsweise in der Lanxess Arena, dass das dann auf und abgebaut wird.
Genau, ja, also das war vor Moulin Rouge eben immer, das war ja das klassische Gastspieltheater, wo eine Produktion wirklich über Nacht sich einbauen konnte, hat dann vielleicht für 1-2 Wochen gespielt und dann sind sie weitergezogen.
Dann wurde das Foyer aber nicht so aufwendig umgebaut, jedes
Nein,
Mal wie
das
jetzt hier.
Also das wurde
ist
hier
schon
komplett
dann,
alles einmal auf links gedreht. Also in diesem ganzen Umbau, in der ganzen Produktion stecken über 20 Millionen Euro. Das war ein 5-monatiger Umbau. Also da steckt schon sehr, sehr viel Geld und Aufwand und Zeit drin. Aber es hat sich ja auch
das
gelohnt.
Das merkt man auf jeden Fall auch, ja.
Ihr achtet natürlich stark darauf, dass eben nicht gefilmt wird. Wie schafft man trotzdem gerade in der heutigen Zeit den Spagat zwischen dem Analogen und dem Digitalen? Wie schafft ihr das Thema Musical dann in die sozialen Netzwerke und Co.?
Ich glaube, der Spagat ergibt sich automatisch eigentlich schon. Also dadurch, dass ja so viel Berichterstattung und Medien jetzt auch irgendwie digital einfach stattfindet oder sich ausweitet, hat man eigentlich schon gar keine andere Wahl, als das auch eben zu bespielen. Und das Schöne ist ja auch, also ich meine, natürlich, wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt Print zum Beispiel total außen vor lassen. Also man muss trotzdem irgendwie die Zeitungen beliefern, aber auch die haben inzwischen so viele große Social-Media-Accounts oder Online-Berichterstattung. Und eigentlich ist es für uns ja nur gut, dass wir dadurch irgendwie so unser ganzes Storytelling noch breiter spielen können. Also man hat vielleicht dann einen großen Printartikel und dann kannst du es aber online noch mit einem tollen Video ergänzen. Oder wir sind irgendwo bei, zum Beispiel bei Helene Fischer, und dann wird das aber auch nochmal bei Social Media ausgespielt oder auch mit Online-Berichterstattung. Also ich glaube, für uns ist eigentlich nur ein Vorteil, dadurch, dass die Show natürlich auch so viel bietet, eigentlich für jedes Medium. Also es sind geile Bilder für TV, der Soundtrack ist mega fürs Radio, man kann Backstage hinter den Kulissen viel für Social Media machen. Also das ist eigentlich natürlich auch eine sehr dankbare Produktion, um alle Medien irgendwie zu beliefern und anzusprechen.
Die Verwertungskette scheint mir sehr lang und sehr plausibel auf jeden Fall. Wie gehst du denn damit um, dieses Thema Moulin Rouge und Christian vielleicht für dich zu nutzen, auch als Vermarktung? Ich weiß nicht, inwiefern das wichtig ist als Musicaldarsteller. Ist dir das wichtig?
Mir nicht, aber es ist wichtig. Und ich bin da schlecht drin und ich finde, ich mache schon viel. Und andere würden sagen, du hast noch nicht mal angefangen. So, ich glaube, ich hätte diese Instagram-Cow richtig melken können, aber ich finde das sehr anstrengend. Und vor allem, wenn ich dann mal nicht mein Make-up drauf habe, dann finde ich, sehe ich auch aus wie ein Schlumpf mit roter Haut und dann will ich nicht die Kamera in mein Gesicht halten und dann noch irgendwelche Gewinnspiele machen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ihr wünscht euch sowas sehr. Ich gebe mir da Mühe, auch so in der Zukunft. Ich finde auch, ich bin da der Zeit, ich bin da mitgegangen und gebe mir da sehr viel Mühe, aber mir sind meine freien Minuten, die nicht auf der Bühne stattfinden, so wichtig, dass ich eigentlich nicht bereit bin, die irgendwie für den Beruf noch herzugeben. Und das ist Instagram, das ist ein Commitment und alles, was man da zeigt, ich versuche da ja so ein Spagat zu finden zwischen Beruf und Privatleben. Das wurde dann irgendwann gegen mich verwendet. Also als ich offen über meine Krankheiten gesprochen habe, habe ich gedacht, nee, dann habe ich auch dazu jetzt keine Lust mehr. Also dann kriegt jetzt noch oberflächlichen Kack und meine Matcha-Stories und irgendwann traue ich mich dann
die
auch.
Die leben wir doch auf.
Also ich werde auch bestimmt mich wieder mehr trauen, über private Sachen zu reden, aber im Moment versuche ich das alles sehr nur für den Beruf zu machen.
Man muss ja auch immer sagen, ich glaube, es unterschätzen einfach zu viele Menschen, das ist auch einfach noch ein Job on top. Also,
ja, es ist ein extra Job.
Exakt. Und mach mal hier ein bisschen Social Media, ist auch einfach nicht der Case.
Ich sehe das immer so bei so Reportagen, wenn so Influencer, die haben dann wirklich so eine eigene Person mit einer Kamera, die ständig Fotos. Ich dachte, das will ich auch. Dann weiß ich einfach, okay, mach dich jetzt hübsch von 3 bis 4, in der Zeit machen wir Fotos, wir gehen Kaffee kaufen und in der Zeit bist du einfach nur hübsch. Und dann bin ich immer, und dann habe ich eine Story da und alles ist nicht so, das wäre so easy, aber dann immer noch selbst so, hey, oh Kacke. Und ich mache dann auch immer nur so One-Time-Stories. Und so, und dann laber ich auch Kacke und dann ist das plötzlich online und jemand macht das dann zum Screenshot und dann bin ich plötzlich ein Klingelton für eine Oma oder so. So, ja.
Aber ich übernehme gerne deinen Account. Alrighty, weil wir ja auch gerade schon in Köln, um Köln und, wie heißt das, um Köln herum?
Ja.
Bahnhofsviertel.
Bahn. Würde mich sehr interessieren. Wir haben nämlich eine Kategorie immer am Ende des Podcasts und die übergebe ich jetzt sehr gerne dem Freddy.
Genau. Ich würde gerne einmal von euch wissen, wenn es eine Sache in oder an Köln gibt, die ihr auf Knopfdruck oder mit einem Fingerschnipsen verändern könnt, was wäre das?
Da muss ich drüber nachdenken.
Mehr Quadratmeter.
Absolut.
Das Schnipsen dazu.
Okay, ja. Damit die Menschen weniger Autos. Weniger Aggression auf den Straßen. Vielen Dank. Drei
entspanntere, bessere Wohnungssituation.
Genau. Bessere Wohnungssituation. Ja. Weniger Rassismus. Ja. Danke, vielen Dank. Mhm. Das war ja extrem hier mit Rassismus, unsere lieben Kollegen hier.
Ja.
Ja, dann haben die gesagt, Ricardo, kannst du bitte mein deutscher Freund sein? Wie traurig. Dann haben die gesagt, dreckig. Und dann ging es plötzlich. Also wirklich, schämt euch.
Köln, so, reißt euch zusammen.
Wirklich, reißt euch bitte zusammen. Und es sind nicht alle, ne?
Ganz
aber
Deutschland,
ihr wisst schon, wer sich angesprochen fühlen muss. Also,
das kann man auch noch sagen,
Ach, was denn noch? Oh ja, bitte, es gibt hier wirklich genug Mülleimer. Wirklich,
Oh ja, das Thema, das liebe ich auch.
Warum denn? Ja. Ich habe letztens noch gesehen, ein Mädel hat einen Döner gegessen und ist einfach neben die Tonne. Ne, so. Ich habe es aufgemacht, sag mal, da ist das Loch, bist du blind?
Ja.
Die sind, dann schmeißt doch rein. Ich dann so, mache ich jetzt auch, aber das war nicht mein Punkt. Ja. Also da kriege ich, das ist mein Agro-Gefühl für Köln, weil es könnte so wunderschön sein.
Absolut.
Ja. Möchtest du noch was ergänzen, Corinna?
Das mit den Mülleimern fühle ich so sehr. Ja. Also ich denke das so oft, wenn man durch die Stadt geht. Ja. Es ist unfassbar
dreckig.
Ja, das würde ich sofort. Ich glaube, Sauberkeit in der Stadt.
Ich mache schon ziemlich viel neben meinem Hauptberuf und noch irgendwie so. Aber wenn ich eine Sache irgendwann mal gründen möchte, dann ist es irgendwie so eine Müllinitiative in Köln. Irgendwie müsste man das auch hinkriegen.
Ich glaube, das treffen ist eine Erziehung der Menschen, weil ich sehe genug Mülleimer. Ich habe immer, weil ich gerade als Hunde halt auch von einem Hund, der ständig überall kackt, merke ich, ich hebe das auf und merke so, ah, da ist schon Mülleimer. Ne? Ja. Dadurch merke ich, dass eigentlich überall genug Mülleimer sind. Du musst eventuell deinen Müll für eine Minute mal in der Hand halten. Und ich glaube, darauf haben viele keinen Bock.
Ja, ich sehe das ja, in anderen Städten funktioniert das auch irgendwie ein bisschen besser. Ja, deswegen, ich habe schon gedacht, irgendwie machen wir mal eine Initiative mit Köln ist cool. Man trifft sich jeden Samstag für eine halbe Stunde und macht seinen Fädel sauber. Ja, das wäre so einfach.
Das wäre geil. Mhm.
So,
das wär geil.
Ich überlege mir da mal was. Ansonsten, wo wir jetzt auch gerade schon dabei sind, nach draußen zu sprechen, wir freuen uns immer über eure Bewertungen. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt mir eine Mail. Die steht in den Shownotes. Und jetzt gebe ich weiter an euch ab. Habt ihr noch irgendwas zu bewerben? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Kauft Tickets für Moulin Rouge.
Kauft Tickets für Moulin
Rouge. Absolut, das ist unsere Message.
Genau, bitte. Guckt euch dieses Stück an. Diversität. Ja. Alles. Es ist modern, es ist klassisch, es ist alles, was ihr euch wünscht. Und es wird euch bewegen und ihr werdet mit einem so guten Gefühl nach Hause gehen. Und ihr werdet mal für ein paar Stunden von diesem sehr anstrengenden Alltag, den wir alle haben, abgelenkt.
Und es gibt keinen Müll hier im Musical.
Und es gibt keinen
Müll. Richtig.
Ja.
Exakt.
Ja. Vielen Dank, dass wir da sein durften, sowohl in der Show als auch heute. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, auch dich jetzt kennenzulernen.
Dankeschön.
Und wir bleiben im Kontakt.
Auf jeden Fall.
Und werden unsere Müllinitiative gründen.
Das machen wir. Ja.
Yeah. Let's go.
Köln ist cool. Der Podcast. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit Early Studios.